Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Podcast mit dem Thema Fragetechnik oder Fragekompetenz. Mein Name ist Andreas Patschek und ich bin Gründer und Leiter von Questicon, dem Institut für Fragekompetenz und Gesprächsführung. Eine kurze Vorbemerkung noch zu diesem Modul. Wir verstehen dieses Modul als eine Art übergeordnetes Modul zu allen anderen Podcasts. Es hat also eine Art Querschnittsfunktion und betrifft in dieser Funktion alle anderen Module gleichermaßen. Ich möchte historisch beginnen. Und zwar Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts hat die damals schon sehr bekannte Kommunikationstrainerin Vera F. Birkenbiel ein Buch zur Fragetechnik veröffentlicht mit dem Titel Fragetechnik schnell trainiert. Es war eines der ersten fundierten Bücher zu diesem Themenkreis und fand auch sehr schnell eine interessierte Leserschaft. Ich selbst habe als junger Trainer damals das Buch bald nach Erscheinen erworben, fand es sehr interessant und habe ihm auch sehr viele interessante Impulse und Tipps entnommen. Dieses Buch hat mich sicher auch dazu bewogen, mich dem Thema Fragen näher zu widmen. Und als Führungstrainer in den 80er, 90er Jahren das Thema verstärkt in meine Trainings einzubauen. 2003 habe ich dann mein erstes Buch veröffentlicht mit dem Thema Fragekompetenz für Führungskräfte. Ich habe bewusst einen anderen Titel gewählt, also nicht Fragetechnik als Titel, sondern Fragekompetenz. Wie kam es dazu? Aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung in Seminaren mit dem Thema ist mir klar geworden, dass Fragekompetenz der umfassendere und treffendere Ausdruck dafür ist, welche Funktion Fragen im Kontext hat und welcher Fähigkeit es bedarf, um gute Fragen zu stellen. Interessant ist nämlich am Buchtitel von Frau Birkenbiel der Titel Fragetechnik schnell trainiert. Dieser Titel unterstellt ja zweierlei. Zum einen, dass es sich beim Fragen um eine Technik handelt und zum anderen, dass sich diese Technik relativ schnell trainieren lässt. Dies entspricht nur teilweise der Erfahrung, die ich in meinen Seminaren und Coachings gemacht habe. Und ich wollte diesem auch Ausdruck verleihen durch diesen veränderten Buchtitel, einfach Fragekompetenz. Ich möchte Ihnen nun im Laufe des Podcasts ein bisschen die Hintergründe dazu erzählen, mich mit den Begrifflichkeiten Kompetenz und Technik auseinandersetzen, die psychologischen Implikationen für Persönlichkeitsansätze darstellen und am Ende auch noch einen Ausblick darstellen, welche Folgen denn dies für die Gestaltung von Seminaren hat. Also, zuerst zum Thema Technik und Kompetenz. Eine Technik stellt eine isolierte Fertigkeit dar, also eine Einzelfertigkeit. Es kommt sicher aus dem Handwerk, wie zum Beispiel ein Schreiner einen Tisch oder eine Tischplatte ganz speziell mit speziellen Hobeltechniken oder so herstellen kann. Eine Kompetenz beschreibt im Gegensatz dazu ein komplexeres Geschehen, also ein komplexeres Bündel an Techniken, Fähigkeiten, Fertigkeiten und ist sozusagen der Technik übergelagert. Im psychologischen Bereich beschreibt Kompetenz so etwas wie ein Bündel verschiedener Eigenschaften oder verschiedener Merkmale der Persönlichkeit. Kompetenzen stehen auch in enger Verbindung zu Werten und bedingen sich wechselseitig. Lassen Sie mich jetzt auch die Definition von Fragekompetenz kurz Ihnen vorlesen, wie ich sie in meinem Buch am Eingang dargestellt habe. Also, Fragekompetenz bedeutet, über ein großes Repertoire an Fragearten zu verfügen, in der konkreten Situation das konkrete Ziel zu reflektieren, im richtigen Moment die richtige Frage auszuwählen, sie strategisch passend zu formulieren, sie mit der richtigen Stimme und Körpersprache zu transportieren, die Antwort des Gesprächspartners offen anzunehmen, ohne dabei dem Befragten manipulativ zu nahe zu treten. Diese Definition ist zugegebenermaßen sehr lange und Sie werden auch nicht alle Details wahrscheinlich ad hoc noch wissen, aber Sie sehen bereits, dass es eine Vielzahl von verschiedenen Aspekten ist, Fragetechnik oder die Fragekompetenz einfach in diesem Sinn reflektiert. Es sind verschiedene Einzeltechniken, die sich bündeln zu einer Gesamtkompetenz. Was wir in unseren Seminaren festgestellt haben, sind zwei Dinge. Zum einen sind Fragen ein wesentlicher Teil des kommunikativen Verhaltens einer Person. Das kommunikative Verhalten einer Person kann man ja definieren im Sinne von, welche Aspekte hat die Kommunikation. Da gibt es die Aussage, dann gibt es den Ausruf, dann gibt es den Appell oder auch die Frage. Also die wechselseitige Bedingung dieser Techniken ist zum einen interessant, also Appell und Frage sind sehr nahe, aber auch Ausruf und Aussage. Und dann ist aber auch interessant, welche Art von Kommunikation bei einem Menschen im Vordergrund steht. Das heißt, ganz vereinfacht, es gibt Menschen, die sehr viel fragen und ganz wenig erzählen. Und dann gibt es, und das ist nach wie vor die Mehrheit von Menschen, die sehr viel erzählen und ganz wenig Frage stellen. Soweit zu den Anteilen, aber auch gleich in Verbindung damit ein erster Hinweis darauf, dass der Anteil von Aussagen und der Anteil von Fragen nicht zufällig ist. Man könnte ja sagen, ja, ob eine Person jetzt mehr Fragen stellt oder mehr Aussagen macht, ist Zufall und ist auch nicht von Bedeutung. Dem möchte ich widersprechen aus meiner Erfahrung als Trainer, aber auch als Psychologe. Das heißt, ob jemand eher Aussagen macht oder Fragen stellt, macht einen grundsätzlichen Unterschied. Der Unterschied besteht vereinfacht darin, dass die Frage implizit eine Hinwendung zum anderen, zum Du ist. Im Sinne eines Appells natürlich, im Sinne von, können Sie mir bitte mal ganz kurz die Kopien geben, aber auch, was Frage näher war, das erste ist eher ein Wunsch, ein Appell, eine Bitte um Antwort und einer Neugierde und Interesse. Also Fragen sind eine Hinwendung zum anderen und Aussagen eher eine Hinwendung zu sich selbst. Also ich stehe im Mittelpunkt und ich erzähle, ich sage etwas, ich äußere mich, ich stelle etwas dar, wohingegen die Frage den anderen in den Mittelpunkt stellt. Wenn sie nicht manipulativ oder ausfragend, kommissarisch bzw. inquisitorisch gemeint ist. Und das ist bereits ein sehr wichtiger Punkt, der sozusagen hinter dem Frageverhalten einer Person steht. Ich meine damit entweder die Hinwendung zum anderen, das Raumgeben dem anderen, der Frage, die einfach Interesse signalisiert und dem Absehen von sich ein Stück oder der Selbstaussage, also der Behauptung oder dem Statement oder dem Argument, dass prima die eigene Person und das Ich in den Vordergrund stellt. Ich gehe so weit zu behaupten, dass diese Art, ob ich entweder eher Fragen stelle oder eher zuhöre, bereits so etwas wie ein Fingerabdruck der Persönlichkeit ist, also eine Persönlichkeit beschreibt. Übrigens, in diesem Zusammenhang habe ich vor kurzem über eine Studie der Universität in Saarbrücken gelesen, die sich aufgrund von Big Data mit dem Thema Sprache und Identifikation beschäftigt. Und wenn ich mich recht erinnere, brauchen die Forscher dort ungefähr 300 Worte. Das sind ungefähr 2-2,5 Minuten. Und wenn sie die richtig clustern und analysieren, können sie dabei oder dadurch so etwas wie ein Abbild des persönlichen Sprachverhaltens rekonstruieren. Also eine Art sprachlichen Fingerabdruck, der auch dazu dienen kann, die Person eindeutig zu identifizieren. Das heißt, mit diesem Wissen, so hat der Artikel es beschrieben, reicht, wenn eine Person wieder ungefähr 10 Sätze sagt, um sie eindeutig als die Person, die sie ist, mit diesem Sprachmerkmal zu identifizieren. Maßgeblich dafür sind Aspekte wie Wortwahl, wie verwendete Metaphern, wie Zeitstrukturen, wie Aktiv-Passiv-Konstruktionen, aber natürlich auch Tempo und Wortzusammensetzung, Interpunktion und so weiter. Also der Ausgangspunkt war ja, dass Sprache generell ein Abbild der Person ist. Und wenn ich jetzt die Aussagen von vorher noch einbeziehe, dann denke ich auch, dass die Art und Weise, wann und wie Fragen gestellt werden, ein Abbild der Person ist. Also kein singuläres, aber ein wesentliches Abbild. Ausgangspunkt waren verschiedene Fragetheorien und Frageübungen und das Übungsverhalten der Teilnehmer. Zum Beispiel ganz konkret das Thema offene Fragen und geschlossene Fragen. Also offene Fragen sind ja die bekannten Wie-Fragen und geschlossene Fragen sind die Fragen, die mit Ja, Nein zu beantworten sind. Unsere Erfahrung ist nun ganz allgemein von der Gesprächsstrategie her, dass für ein gutes Gespräch 80% der formulierten Fragen offen sein sollten und ca. 20% geschlossen. Diese pauschale Aussage kann man natürlich nicht immer verifizieren, aber ich denke, so als große Klammer für alle Gespräche passt es. Es gibt sicher Gespräche, da ist ein höherer Anteil von geschlossenen Fragen sinnvoll. Aber in der Regel heißt es, von 5 Fragen sollten 4 offen formuliert sein und eine geschlossen. Uns ist nun aufgefallen in den Seminaren, dass sich viele Personen mit dieser Regel schwer tun, also mit diesem Übungskonzept. Das heißt, wir vermitteln den Inhalt zuvor den Teilnehmern und bitten sie dann in Rollenübungen, in Kleingruppen, dies auszuprobieren. Dabei ist auffällig, dass sich manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also unabhängig vom Alter oder sonstigen äußeren Merkmalen, schwer tun, diese Idee umzusetzen. Das heißt, es fällt ihnen sehr schwer, dass sie einen Großteil der Fragen offen stellen und nicht weiterhin geschlossen. Weiterhin weist darauf hin, dass das normale Frageverhalten in der Praxis, also im Alltag, wirklich derart sich zeigt, dass 80% aller Fragen geschlossen sind, mindestens, und dass 20% der Fragen nur offen sind. Das heißt, die Relation stellt sich in der Praxis geradezu umgekehrt dar, wie sie laut unserer Empfehlung und Theorie sein sollte. Dies fiel uns immer wieder auf und wir wollten natürlich die Lernerfahrung verändern. Wir wollten, oder unser Ziel war, dass die Teilnehmer früher lernen und schneller lernen, mehr offene Fragen zu stellen. Wir haben daraufhin die Techniken verändert, die Dramaturgie verändert, aber der Erfolg war nicht durchschlagend. Bis wir irgendwann diese ersten Selbstzweifel aufgaben und noch mehr den Kontext und die Situation beachtet haben. Und da fiel uns auf, dass dieses Verhalten auch möglicherweise in Verbindung mit der Persönlichkeit der Teilnehmer oder der Übenden stand. Das heißt, es zeigte sich, und nachdem wir damals sensibilisiert waren, haben wir da natürlich ganz speziell hingesehen, es zeigte sich, dass ein ganz bestimmter Personenkreis sich einfach schwer tut damit, verstärkt offene Fragen zu stellen, statt geschlossene Fragen. Womit hängt dies nun zusammen, beziehungsweise was könnte man daraus schließen? Wobei, und das möchte ich vorab wirklich betonen, uns liegt auf keinen Fall an irgendeiner Art von Charakterkunde oder daran, Personen festzuschreiben. Wir verbinden mit diesen Gedanken auch überhaupt keine ideologischen oder sonst wie fokussierten Ideen. Wir sehen es eher als Diskussionsgrundlage, die diskutierbar ist und die auch jederzeit falsifizierbar ist. Es ist für uns einfach eine Arbeitshypothese, die Folgen für die Seminargestaltung hat und uns helfen soll, Teilnehmerinnen und Teilnehmer besser zu verstehen und unsere Inhalte noch zielgenauer und optimierter darzustellen. Also, um Gottes Willen, ich sehe mich weder als Prediger noch irgendwo als ideologisch fixierter Verfechter einer bestimmten Richtung. Zurück zu unserem Thema offene und geschlossene Fragen. Wenn man sich mal überlegt, was der Unterschied von offenen und geschlossenen Fragen im psychologischen Sinne ist, dann kann man sagen, dass geschlossene Fragen, also Ja-Nein-Fragen, per se Inhalte fokussieren. Also wenn ich zum Beispiel einen Kollegen, der mir erzählt, dass er am Wochenende wandern war, in einem Tal bei Garmisch-Partenkirchen und mir die Wanderung kurz beschreibt, dann könnte ich ja fragen, lief der Weg am Bach entlang? Ja, er hat mir erzählt, die Wanderung ist in einem Tal. Dann ist die Frage eindeutig, sie fokussiert und sie bringt mir auch eine ganz eindeutige Antwort. Ganz anders wäre die Frage, die offene Frage, wie verlief denn der Weg? Ja? Also während die geschlossene Frage ein Detail herausnimmt und dies auf den Punkt bringt und Klarheit schafft, also den Raum einengt, öffnet eine offene Frage eher den Raum. Was ja auch bereits in der Bezeichnung offene Frage zeigt. Offene Frage öffnen, geben Raum und lassen Neues zu. Interessant ist nun, die Implikationen dieser Art des Fragens sich zu überlegen. Also geschlossene Fragen schaffen Klarheit, schaffen auch eine gewisse Ordnungsstruktur. Und man sichert sich vor Überraschungen. Offene Fragen hingegen geben Raum, lassen Neues zu, bergen aber natürlich auch die Gefahr, sich zu verlieren. Und diese beiden Aspekte kann man jetzt auch in Verbindung mit Persönlichkeitsmotiven oder Werten sehen, wobei ich lieber von Werten spreche, von Motiven rede, da mir Werte zu kognitiv sind auf einer sehr übergeordneten Ebene. So, aber das heißt, hinter einer geschlossenen Frage besteht der Wunsch der Strukturierung und der Eindeutigkeit. Hinter einer offenen Frage steht hingegen die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, auch mit der Gefahr, eventuell überrascht zu werden. Und diese Polarität nun auf den Punkt gebracht, spiegelt sich auch, wie gesagt, in unserer Erfahrung oftmals in den Persönlichkeiten der Teilnehmer wieder. Das heißt, und dies ist eine These und basiert auf unserer jahrelangen Erfahrung, dass Personen, die eher dazu neigen, dass sie gerne einfach Eindeutigkeit haben, Struktur haben, rasche Entscheidungen haben, dass die dazu tendieren, primär geschlossene Fragen. Oder dass es ihnen leichter fällt, geschlossene Fragen zu stellen als offene und dass sie wiederum Schwierigkeiten haben bei der Umstellung auf offene Fragen. Diese Umstellung auf offene Fragen fällt Personen mit einer Person, die eher generell etwas weniger rigide ist oder die flexibel wirkt, nicht so schwer. Das heißt, diesen Personen fällt es im Seminar wesentlich leichter, in den Übungen in kleinen Gruppen ganz bewusst noch mehr offene Fragen anzuwenden. Also ein wichtiger Zwischenstand, den ich hier einfach mal festhalten möchte, dass also anscheinend die Fähigkeit zu fragen oder die Bereitschaft, neue Fragetechniken anzuwenden, nicht bei allen Personen gleich ist, sondern dass sich gewisse Personen, und dies völlig wertfrei,
einfach mehr Probleme haben und andere eher weniger Probleme haben bei dieser Umstellung.
Dies hat natürlich Folgen für die Seminargestaltung. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man natürlich jeden Seminarteilnehmer und jede Seminarteilnehmerin gleichermaßen erreichen will, ist es wichtig, die Dramaturgie oder auch die Übungen so zu gestalten, dass verschiedene Teilnehmergruppen verschiedene Methoden nutzen können, aber auch ein verschiedenes Lerntempo haben.
Aber dies werden wir am Ende nochmals besprechen. Das war jetzt schon eine Art Vorgriff auf das Gesamtresümee.
Ja, wir waren jetzt bei offenen und geschlossenen Fragen als Beispiel. Es gibt aber noch mehr Ansätze und noch mehr Beispiele für Frageverhalten, die ich in diesem Kontext auch Ihnen gern vorstellen würde. Die eine Fragetechnik ist zum Beispiel die Verwendung der Warum-Frage.
Wobei interessanterweise die Warum-Frage im Alltag der meisten Menschen eine ganz zentrale Rolle annimmt. Also wir haben es mal versucht ansatzweise zu messen, aber ungefähr 40%, also mindestens ein Drittel aller Fragen sind Warum-Fragen. Nun ist dies ja an und für sich nichts Verwerfliches. Man muss nur sehen, dass die meisten Warum-Fragen von der Formulierung her oder auch vom Kontext her etwas Vorwürfliches haben. Also neben der rationalen Absicht, die Hintergründe zu klären, werden die meisten Warum-Fragen auch vom Empfänger so aufgenommen, als müssten sie sich rechtfertigen. Und die meisten fühlen sich auch bedrängt durch diese Formulierung. Das heißt, ein Ziel unserer Seminare in diesem Bereich ist, den Teilnehmer für die Wirkung der Warum-Fragen zu sensibilisieren. Und zweitens auch ihnen Tools an die Hand zu geben, wie sie die Warum-Frage umformulieren können, um ähnliche Zwecke zu erreichen, aber weniger bedrängend zu wirken. Und auch hier bieten wir eine Reihe von Übungen an in kleinen Gruppen, in denen das umgesetzt und erprobt werden kann. Und auch hier zeigt sich wiederum, dass sich manche Teilnehmer relativ leicht tun mit dieser Übung. Das heißt, nach ein paar Minuten bereits die Impulse von uns, wie man anders Fragen aufgreifen und auch umsetzen, und dass andere damit wieder ziemliche Schwierigkeiten haben. In dem Fall kommt hinzu, dass, wenn wir darüber diskutieren, die Personen dies auch so sehen und zugeben, aber ihre Position relativ vehement verteidigen und oftmals fast ein bisschen angefasst auf unser Feedback reagieren. Das heißt, sie verteidigen die Art des Warum-Fragens häufig damit, dass man ja nicht in einem sozial-psychologisch geschützten Raum ist, sondern es hier auch mit in der Wirtschaft oder im Büroalltag mit harten Fakten zu tun hat und da psychologisches Watteball-Werfen-Fragen nicht angebracht wäre. Wobei natürlich auch ein Teil der Anmerkung richtig ist. Man muss schon unterscheiden zwischen Gesprächen, die eher einen ja, wohlmeinenden und Wohlfühlcharakter haben, und Gesprächen, die schon sehr zielorientiert sind. Aber aus unserer Sicht hat die Formulierung der Warum-Frage damit nichts zu tun. Es geht eher darum, mit der gleichen Intention Fragen so zu stellen, dass sie die andere Person weniger bedrängt. So, aber auffallend ist wieder, wenn man sich jetzt mal ansieht, welche Person oder was die Personen auszeichnet, wenn man sie jetzt wieder in zwei Gruppen teilt, die Personen, die Warum-Frage vehement verteidigen und die Personen, die eher hier gelassen reagieren. Nochmal, das heißt nicht, dass wir jetzt unbedingt die Warum-Frage verteufeln oder idealisieren. Es ist nur interessant, dass sich verschiedene Personen mit der Umsetzung verschieden leicht oder verschieden schwer tun. Und gerade bei der Warum-Frage wird auch wieder deutlich, dass Personen, die einfach sehr zielorientiert sind, ja klar, die im Endeffekt möglichst schnell, ich sag's mal, leger zu Potte kommen wollen und denen auch relativ nicht im Vordergrund steht, ob der oder die Befragte jetzt für einen Moment ein bisschen irritiert ist, dass die vehement auf die Warum-Frage pochen und dass Personen, die eher etwas Gelasseneres haben, dass diese Personen auf die inhaltlich identischen Umschreibungen mit anderen Frageformulierungen offener und positiver reagieren. Es gäbe noch andere Beispiele aus dem Seminargeschehen bzw. aus dem Fragetechnik- oder Fragestrukturumfeld. Ich möchte es aber dabei belassen. Wichtig war mir einfach der Aspekt, dass Fragen und gewisse Persönlichkeitsmerkmale zusammenhängen. Also Fragen kein rein technischer Aspekt ist, sondern eine Kompetenz. Ich möchte aber nun noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar aus meiner Erfahrung auch einige Thesen vertreten. Welche Kompetenzen sind es, die nun die Frageverhalten erleichtern oder die, um mich ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, die wirklich gute Frager kennzeichnen? Es sind aus unserer Sicht vier Kompetenzen, also vier Persönlichkeitsmerkmale, die immer wieder auffällig sind, dass sie Personen, die aus unserer Sicht relativ schnell lernen oder
und generell sich leicht tun, Fragen zu stellen, kennzeichnen. Es ist dies die Offensivität, die Durchlässigkeit, die Helikopterperspektive und die Rollenflexibilität. Ich möchte Ihnen nun die Begriffe im Einzelnen kurz darstellen. Was heißt Offensivität? Offensivität beschreibt die Fähigkeit, gegebenenfalls auch drängend nachzufragen, also sich festzubeißen, also auch so ein gewisses, ja, offensives Verhalten zu zeigen. Offensiv, also sich dem anderen zu nähern, also sprachlich und auch auf Beantwortung der Frage oder Klärung hinzuwirken. Das kann auch eventuell nötig sein, mal nachzufragen oder in Stimme und Körpersprache ein bisschen beharrlicher zu werden. Also, es gehört sicherlich dazu auch beim Fragen formulieren, mal hartnäckig zu sein, ein bisschen klarer zu werden, nachzufragen und sich gleich zufrieden zu geben. Oder auch auf klare Entscheidungen zu drängen. Auch zum geschlossenen Fragen, also die Ja-Nein-Antwort einzufordern, fordert schon ein gewisses Maß an Offensivität. Die zweite Kompetenz steht fast in einem polaren Gegensatz hierzu. Das ist die Fähigkeit, wir nennen es, oder die Kompetenz der Durchlässigkeit. Durchlässigkeit bedeutet so etwas wie Offenheit für neue Flexibilität, auch erreichbar sein oder berührbar sein. Personen mit dieser Fähigkeit haben ein Interesse, Neues zu erfahren und sich auch überraschen zu lassen. Und das Überraschen lassen heißt auch, dass sie durch Informationen, die eventuell neu sind, nicht verunsichert sind, sondern eher ein Stück auch erfreut, dass sie ja was Neues erfahren. Ja? Und gerade offene Fragen sind für diesen Personenkreis eine Möglichkeit, was Neues zu erfahren. Natürlich bergen offene Fragen das Risiko, dass ich etwas erfahre, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Beispiel: Ein Kollege war in Italien, kommt zurück und Sie fragen ihn etwas zu seiner Reise. Jetzt können Sie fragen, warst du auch in Florenz? Also eine geschlossene Frage. Die zeigt übrigens auch, dass Sie sich ein bisschen auskennen in Florenz, Toskana, Italien. Und er wird sagen, ja. Sie haben also eine klare Entscheidung. Sie können aber auch fragen, wo warst du denn? Und wenn er dann sagt, ja, wir waren in Gran Santucino und Sie den Ort nicht kennen, dann sind Sie natürlich ein Stück überrascht. Oder auch wenn denn man als Insider den Ort kennen könnte, könnten Sie ein Stück dumm dastehen. Das riskieren Sie mit der offenen Frage, wohingegen Sie mit der geschlossenen Frage natürlich dieses Risiko umgehen. Also offene Fragen schaffen neue Informationen. Sie erfahren also, dass dieser Ort, den Sie gar nicht kannten, anscheinend sehenswert ist und können dann fragen, wie, wo, was. Wohingegen Florenz, wie, kennen Sie ja natürlich. Und Sie wissen dann auch, ja, er war dort. Die dritte Eigenschaft neben Offensivität und Durchlässigkeit ist aus unserer Sicht die Helikopterperspektive. Auch im Sinne von einer gewissen Metaperspektivität. Das bedeutet, dass der oder die Fragende permanent in der Lage ist, quasi neben sich oder über sich zu treten und das eigene Frageverhalten zu monitoren. Also sich Fragen zu stellen im Sinne von, wie frage ich gerade? Stelle ich zu viele Fragen, stelle ich zu wenig Fragen, höre ich auch gut zu, stelle ich offene Fragen, stelle ich geschlossene Fragen, stelle ich auch andere Fragen, wie ist denn mein Frageverhalten so und wie wirkt sich dies auf die Beziehung zu meinem Gegenüber auf das Gespräch und will ich das so, will ich das nicht so, fühlt sich mein Gesprächspartner wohl und so weiter. Also eine permanente Reflexion des eigenen Frageverhaltens wie eine zweite Tonspur, die permanent, also eine Stereospur, die permanent mitläuft und mit der ich mich selbst beobachte und mir Feedback gebe. Dies ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die aber auch ein Stück Selbstkritik erfordert. Es kann ja sein, dass man unzufrieden ist und sagt, ja, ich müsste mir anders fragen. Drum bedarf es aber auch der, um das eigene Verhalten zu optimieren. Und last but not least, als vierte Eigenschaft haben wir die Rollenflexibilität identifiziert. Auf dieses Merkmal kamen wir erst später. Wir hatten zuerst die drei. Die vierte kam später und zwar fiel uns dies auf in Rollenübungen, gerade im späteren Seminarablauf, wenn die Teilnehmer schon einige Techniken erlernt haben.
Und zwar fiel uns auf, dass allein die Tatsache, dass die Fragenden nun über mehr Techniken verfügen oder auch eine größere Fragekompetenz eben haben, dass die ihr Selbstbild verändert und dass die aber auch die Reaktion ihres Umfelds verändert. Also es gibt spezielle Fragen wie zum Beispiel die skalierende Frage oder auch gerade die zirkuläre Frage. Die zirkuläre ist die Frage nach der Fremdsicht anderer Personen, die einfach im Alltag sehr ungewöhnlich sind. Und das heißt, dass allein die Tatsache, dass eine Person diese Art von Fragen A kennt und B stellt, ihr Rollenverhalten sich selbst gegenüber, aber auch der anderen Person gegenüber verändert. Das heißt, ein normaler Gesprächspartner kennt die Frage nicht oder die Partnerin und stellt sie auch nicht. Also allein das Wissen und die Formulierung der Frage hebt die Person ein Stück aus dem Umfeld der Normalfragenden heraus. Und dies macht etwas. Dies macht etwas mit der oder dem Fragenden, aber auch mit dem oder der Gesprächspartnerin und dem Umfeld. Und inwieweit dies der Person bewusst ist und auch akzeptiert ist, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir machen ja auch oft Folgeseminare und halten Kontakt zu unseren Teilnehmern. Und wir bekommen oft die Information von Personen, die sehr viel Freude an Fragetechnik haben und diese auch ganz erfolgreich im Seminar anwenden, dass ihr Umfeld überrascht reagiert. Die Überraschung kann sich zeigen in auch positiven Feedbacks, im Sinne von, boah, das ist ja ganz toll, wie du mich fragst, aber auch einer gewissen Skepsis im Sinne von einer gewissen, ja, Unterlegenheit neuerdings diese Person gegenüber, die ganz anders fragt oder fragen kann. Und dies ist ein wesentlicher Aspekt, eben das zu reflektieren, auch als Fragende oder Fragender oder auszuhalten. Ja, dann lassen Sie uns an der Stelle mal eine Zusammenfassung und einen Ausblick geben, auch im Hinblick auf die Seminargestaltung. Welche Konsequenzen ergeben sich denn aus der Abgrenzung zwischen Fragetechnik und Fragekompetenz und unserem Standpunkt, dass Frageverhalten eher eine Kompetenz denn eine Technik ist? Also, wir in unseren Seminaren verfolgen einen persönlichkeitsorientierten Ansatz. Das heißt, wir sensibilisieren die Teilnehmer relativ früh für das Wechselspiel von Frageverhalten und eigene Persönlichkeit und Frageverhalten und Fragekompetenz. Das heißt, wir thematisieren auch die Tatsache, dass die eigene Persönlichkeit, der eigene Charakter einen Einfluss darauf hat, wie man und wann man welche Fragen stellt. Inzwischen gehen wir auch in vielen Seminaren so vor, dass wir diese Einheit relativ früh am Anfang des Seminars machen und auch begleiten durch einen persönlichkeitsorientierten Fragebogen. Und dann versuchen über diesen Fragebogen die Teilnehmer zu diesem Themenkreis zu sensibilisieren. Punkt 2, was wir im Seminar beachten, ist, dass wir eine Methodenvielfalt anbieten. Das heißt, wenn man jetzt die verschiedenen Kompetenztypen und auch ja, allgemeine Persönlichkeiten berücksichtigt, dann gibt es Sinn, auch verschiedene Lernformen und verschiedene Übungen anzubieten, sodass wir die Möglichkeiten einfach umfassend gestalten und mehr oder weniger jedem Lerntyp gerecht werden oder auch jedem der Persönlichkeit. Wobei wir auch, und das ist mir wichtig, offen sind gegenüber den verschiedenen Verhaltensweisen und auch Personen, die einfach mit gewissen Techniken Schwierigkeiten hassen, so wertschätzen und lassen. Das heißt, es muss nicht jeder in unserem Sinne die Techniken genau so und nicht anders lernen, sondern wir legen Wert darauf, auch hier nicht übergriffig zu sein, sondern jeden Teilnehmer und jeder Teilnehmerin auch das so sein und die persönlichen Verhaltensweisen zu lassen. So, dritter Punkt Feedback ist, wir machen sehr viele Übungen und laufende Lernkontrolle und bitten auch die Teilnehmer, sich in den kleinen Gruppen immer wieder Feedback zu geben. Wie nehmen Sie das Frageverhalten wahr? Was fällt Ihnen auf? Was finden Sie positiv? Was kann man optimieren? Und bieten hier also ein großes Portfolio an Reflexionsmöglichkeiten an. Und last but not least liegt uns auch die Nachhaltigkeit der Seminare sehr am Herzen. Das heißt, wir bieten schon während dem Seminar eine Reihe von Tipps und Tools an, um den Fragegedanken und die Fragetechniken in die Praxis zu transportieren, und bieten auch schwerpunktmäßig nach dem Seminar einige Tools und Vorgehensweisen an, um die Teilnehmer immer wieder daran zu erinnern an das Thema und ihnen Möglichkeiten zu geben, dies zu reflektieren. So, dies war's zu diesem Thema. Ich möchte an der Stelle nochmals darauf hinweisen, dass es uns nicht darum geht, irgendeine Ideologie zu vertreten oder einseitig fixierte Perspektiven zu propagieren. Wir sind eher offen für andere Impulse und auch offen für Neues. Uns geht es eher darum, ein bisschen den Horizont zu erweitern und auch das Thema Fragen, Frageverhalten voranzutreiben und eine umfassende Diskussion anzuregen. In dem Sinne freuen wir uns auch immer über E-Mails und klassisch Briefe, bekam auch schon mal, oder Hinweise eben und Gedanken hierzu. Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen für die Geduld und das Zuhören. Das wurden ja jetzt doch knapp 40 Minuten und freue mich, Sie bald wieder in einem anderen Podcast oder einem anderen Seminarvideo als Zuhörer oder Zuseher begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.